Bulli, der Eishockey-Podcast.
Bulli, der Eishockey-Podcast, geht in die nächste Runde mit einer neuen Aufnahme des National League Talks. Ich bin wieder dabei, meine Wenigkeit Roman Badetscher und an meiner Seite wie immer Valentin Lacker. Herzlich willkommen.
Hallo und auch von meiner Seite herzlich willkommen. Danke, seid ihr dabei.
Danke auch. Heute haben wir einige Themen zu besprechen. Wir gehen nochmals auf die Causa Fischer ein. Wir schauen, was im Playoff-Final der National League gelaufen ist. Und es lief dort einiges. Wir blicken noch zu unserem Herzensclub des SC Bern. Es gibt einen neuen Cheftrainer, den man auch in Deutschland bestens kennt. Unter anderem reden wir dann auch noch generell auch über die Vorbereitung der Heim-WM in der Schweiz und blicke noch etwas voraus.
Und dann würden wir mit der Causa Fischer anfangen. Die Causa hat ja irgendwann mal Ende März, Anfang April, ist die an die Oberfläche geraten, medial einen großen Knall verursacht. Vielleicht zum Rückblick. Der bisherige Nationaltrainer Patrick Fischer hat während einem Mittagessen einem Journalisten des schweizerischen Fernsehens erzählt, dass er ein Covid-Zertifikat gefälscht habe, um nach China an die Olympischen Spiele zu reisen. Dafür ist er dann auch verurteilt worden. Und eben, er hat das dem SRF-Journalisten 4 Jahre nachdem das passiert ist, erzählt, und der SRF-Journalist hat daraus eine Geschichte gemacht, die medial wirklich in der Schweiz riesige Wellen geworfen hat und die letztendlich zur Entlassung von Patrick Fischer geführt haben. Es wurde am Montag, es war glaube ich der 13. April, wurde verkündet, dass Patrick Fischer eben dieses Vergehen gemacht hatte. An diesem Montag stand der Eishockeyverband noch hinter ihm und dann wirbelte es während 48 Stunden mächtig und letztendlich wurde Patrick Fischer am Mittwoch, glaube ich, vom Verband dann entlassen, weil man wahrscheinlich einfach nicht mehr anders konnte und sich dem medialen Druck dann irgendwie auch beugen musste. Wobei die ganze Geschichte für mich immer noch nicht extrem gut fassbar ist, weshalb der Verband zuerst an Patrick Fischer festhielt, um ihn 48 Stunden später dann doch noch zu opfern. Das habe ich bisher noch nicht verstanden. Vielleicht hast du eine Erklärung, Roman.
Das ist genau das, was ich auch lange nicht verstanden habe, aber der einzige für mich naheliegende Grund ist eigentlich, dass der Schweizer Verband dieses Thema unterschätzt hat, wie medial es dann aufgearbeitet wird. Ich glaube, es wurde schon damals einfach beim Mittagessen unterschätzt, hey, jetzt ist diese Info draußen an einen Journalisten. Man hätte da auch einfach vereinbaren können, es ist ein Off-the-Record-Gespräch. Hat man, so wie ich gehört habe, nicht gemacht. Aber da gibt es zweiteilige Stimmen, dass es eben doch gemacht wurde. Wenn jetzt jemand für mich, wenn ich jetzt wirklich jemanden etwas frage, off-the-record, dann bleibt das auch bei mir. Also so hege ich den Grundsatz in meiner Arbeit. Wenn natürlich das Aufnahmegerät vorne dran ist und das aufnimmt, dann hat man natürlich den Beweis, auch den Spieler oder den Trainer, das hat er auf jeden Fall so gesagt. Wenn es off the record ist, dann respektiere ich auch zum Beispiel eine Entscheidung des Verbands oder des Spielers, je nachdem, wer halt mit mir spricht, dass es eben nicht nach draußen geht. Es gab ja auch eine sehr spannende Diskussion im Club auf dem öffentlich-rechtlichen Sender SRF. Ich weiß nicht, ob du die auch gesehen hast, mit Alex Schattler, Klaus Zaug und so weiter, Steffi Buchli, die man auch noch kennt. Und da wurde das Thema extrem auch nochmal diskutiert. Es gab mehrere Sichtweisen. Aber eben, es ist halt wirklich die Frage, was muss wirklich an die Öffentlichkeit und was nicht. Und ich glaube, da gibt es immer eine Seite und eine andere Seite. Es ist nämlich nicht genau geregelt, was genau nicht an die Öffentlichkeit darf. Klar, Persönlichkeitsrechte, was weiß ich alles, das ist völlig klar. Privatleben geht eigentlich die Öffentlichkeit nichts an. Aber weil das halt trotzdem mit einer Straftat einen Zusammenhang hatte, war es deshalb wahrscheinlich trotzdem von enormer Wichtigkeit. Nur so konnte ich mir erklären, warum es überhaupt an die Öffentlichkeit ging, also warum SRF diesen Schritt gemacht hat. Aber es erklärt natürlich immer noch nicht das Verhalten des Verbandes, die das einfach komplett unterschätzt haben und zumal auch ein Pressevertreter auch am Tisch saß offenbar. Vielleicht hast du da noch etwas hinzuzufügen.
Ja, es ist in der Tat, es ist eine vielschichtige Geschichte. Man muss einerseits unterscheiden zwischen einem öffentlichen Interesse und dort sind die Dinge natürlich relativ spannend. Grundsätzlich gilt der Schutz der Persönlichkeit. Also in diesem Falle hätte man Patrick Fischer schützen müssen und hätte diese Geschichte, welche Geschichte übrigens auch immer, nicht in die Medien gehört. Also die Geschichte rund um das gefälschte Zertifikat hätte eigentlich nicht in die Medien gehört. Und es kam ja dann noch eine andere Geschichte mit einer massiven Geschwindigkeitsübertretung hinzu. Und auch diese Geschichte hätte eigentlich im Grundsatz des Persönlichkeitsschutzes nicht in die Medien gehört. Jetzt gibt es aber eben eine Ausnahme, eine wichtige Ausnahme, die in diesem Zusammenhang jetzt eben spielt, nämlich wenn jemand aufgrund seiner medialen Präsenz seinen Lohn oder sein Einkommen wirklich auch zu großen Teilen bestreiten kann, dann bestünde eben ein erhöhtes Interesse, dass die Öffentlichkeit auch weiß, dass die Person, die hinter diesem Vergehen steckt und die diese Funktion eben auch ausübt, dass diese Person integer ist. Und das ist die Grundsatzfrage, die hier jetzt gilt. In diesem Club, in dieser Fernsehsendung, die du angesprochen hast, wurde dieses Thema wirklich sehr kontrovers diskutiert. Die eine Seite meinte, dass die Vergehen, die er da gemacht habe, eigentlich keinen Zusammenhang habe mit seinem Job und dass das deswegen eben nicht von Belang ist. Und die andere Seite meinte eben, wenn man als Trainer Integrität und Einsatz und Gesetzeskonformität von seinen Spielern verlangt, dann muss man selber sich eben auch an diese Integritätsregeln halten. Und diese habe Patrick Fischer hier eben verletzt. Ich kann beide Sichtweisen nachvollziehen. Am Schluss hat die Öffentlichkeit bzw. haben die Medien eigentlich beschlossen und dazu geführt, dass die eine Sichtweise überwogen hat, nämlich die Sichtweise, dass das eben schon einen Zusammenhang hat mit seinem Job und dass das eben als Information in die Öffentlichkeit gehört. Und die öffentliche Meinung hat dann vermutlich dazu geführt, dass der Verband Patrick Fischer fallen lassen musste. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Aber ja, du hast die Rolle des Verbandes angesprochen. Mich würde dann schon noch interessieren, wie du diese Rolle siehst. Es war wirklich eine schwierige Rolle.
Ja, die Rolle des Verbands war sicherlich schwierig. Ich meine, ich kann auch irgendwo durch den Verband ja auch nachvollziehen. Man wollte eigentlich von Anfang an Patrick Fischer den Rücken stärken, als er dieses Statement publik wurde am Montagabend. Aber ich frage mich, warum nicht schon während dem Gespräch ihm den Rücken gestärkt wurde. Da hat das Ganze eigentlich angefangen. Weil sonst wäre es nie zu diesem Statement gekommen. Weil SRF hat ja Druck gemacht, wenn ihr das jetzt nicht klärt, dann kommen wir mit einer Story darüber. Und ja, also irgendwo durch, der Verband hat auf jeden Fall Fehler gemacht. Die arbeiten das jetzt auch auf mit einer externen Firma, wobei ich da auch schon irgendwelche Interessenskonflikte mitbekommen habe oder gelesen habe. Aber ja, das muss sich dann halt zeigen, wie das. Aber auf jeden Fall, klar, keine einfache Aufgabe für den Verband, aber eigentlich müsste man ja so ein Szenario haben, was macht man, wenn so irgendeine Geschichte kommt. Das muss doch eigentlich ein Schweizer Verband oder ein nationaler Verband muss doch wissen, wie man mit so einer Anschuldigung oder mit so einem Thema umgeht.
Ja, absolut. Das muss man wissen. Und ich kann mir das nur auf eine Art und Weise erklären. Man hat von Anfang an die Geschichte unterschätzt, weil, wie du es sagst, wenn so eine Geschichte aufpoppt, dann muss sofort die Krisenkommunikation gezogen werden. Jeder Verband muss eine solche Krisenkommunikation haben. Und ich gehe davon aus, so von außen betrachtet, dass man die Geschichte unterschätzt hat und entsprechend die Krisenkommunikation eben nicht gezogen hat und jetzt hinterher irgendwie auch ein bisschen panisch gewisse Dinge erklären muss. Es gibt da so eine Geschichte, wo Verbandsleute argumentieren, unter anderem der Präsident, er habe das bis am 13. April nicht gewusst. Ich meine, das Mittagessen, das besagte, fand irgendwo Mitte März statt. Und wenn der Präsident Mitte April erzählt, er habe das bis zu diesem Datum nicht gewusst, dann ist ein dramatischer Fehler passiert. Also entweder ist ein dramatischer Fehler passiert und man hat den Präsidenten über so eine wichtige Geschichte nicht informiert und ihm nicht die Gelegenheit gegeben, sofort die Krisenkommunikation zu ziehen. Das wäre gegenüber dem Präsidenten, verbandsintern, ein wirklich kapitaler Fehler gewesen. Oder man hat die Sache unterschätzt, nicht die Krisenkommunikation gezogen, hat selbstverständlich den Präsidenten vorher informiert und aber die falschen Schlüsse daraus gezogen. Also so wie es aussieht, als an diesem Montag dieses ziemlich schwierige Video publiziert wurde, war man ganz offensichtlich im Verband noch der Meinung, dass man die ganze Geschichte überleben würde.
Ja, guter Punkt. Also es ist schon die Frage, hat der Medienchef, der ja der Chef für die Medien ist, für die Journalisten, also der Chef des Verbandes, der sich um die Journalisten auch kümmert und so weiter, bei einem Gespräch oder auch dabei ist, hat er diese Info nach dem Mittagessen an den Geschäftsführer wahrscheinlich zuerst oder an den Präsidenten direkt oder wahrscheinlich geht das über den Geschäftsführer und von da an dann zum Präsidenten, könnte ich mir vorstellen, wie das in einer üblichen AG wahrscheinlich auch so ist. Welche Stelle wurde da nicht informiert? Weil wenn der Präsident sagt, er hat bis am 13. April noch nichts davon gehört gehabt, dann muss irgendwo ein Kommunikationsleck im Verband sein. Und die Frage ist auch, wusste der Präsident davon wirklich noch nichts? Oder sagt er das nur gegen außen so? Weil er könnte natürlich jetzt auch somit versuchen, seine eigene Haut zu retten. Nur mal so polemisch in den Raum geworfen.
Ja, das ist tatsächlich die Frage. Und letztendlich dreht sich auch diese Frage um die Geschichte rund um die Krisenkommunikation. Irgendwann ist sie dann wohl gezogen worden, die Geschichte rund um die Krisenkommunikation. Aber eben, weil es zu spät war, musste man gewisse Dinge irgendwie aufzuräumen versuchen und das ist dann nicht immer sehr, sehr einfach. Auch das weiß man eigentlich. Deswegen ist der Grundsatz da, sobald man irgendwie das Gefühl hat, eine Krise stehe ins Haus, muss man sofort auf Krisenmodus umstellen, weil eben bekannt ist, wenn der Krisenmodus zu spät kommt, dann ist für vieles zu spät. Und wenn die Medien schon einmal angefangen haben zu recherchieren, dann wird es wahnsinnig schwierig, eine koordinierte Kommunikation zu bringen. Die ganze Geschichte hat ja dann noch eine andere Auswirkung. Der Journalist, der diese Geschichte dann gebracht hat, der Journalist des SRF, wurde dann von einer Zeitung, die der schweizerischen Partei SVP nahe steht, überführt sozusagen, dass er auch vor 10, 15 Jahren zum Teil rassistische und sexistische Posts in den sozialen Medien abgesetzt hat. Auch er geriet da selbstverständlich massiv unter Druck. Das SRF hat ihn vorläufig vom Bildschirm abgezogen. Wie die Geschichte dann weitergeht, wird sich weisen. Zusammenfassend kann man einfach zur Causa Fischer sagen, am Schluss gibt es nur Verlierer. Und es wäre eine Geschichte mit nur Verlierer, die man effektiv sehr einfach hätte verhindern können.
Da hast du recht. Und es ist ja auch noch die Frage, wie wirkt sich das auf die Nationalmannschaft aus? Dazu kommen wir aber dann sicher auch noch in der WM-Vorbereitung und zum Ausblick auf die WM dann dazu. Aber es wird dann sicher spannend sein. Ich meine, wir nehmen heute jetzt den Podcast auf am 8. Mai. Der wird nächste Woche erscheinen, also noch pünktlich vor dem ersten Spiel der Heim-WM. Und da wird sich schon... ja, dann ersichtlich zeigen, hey, was machen die Spieler daraus? Weil die wurden ja auch, sag mal, von der Öffentlichkeit oder auch vom Verband informiert. Und dann gab es ja noch Interviewverbote für eine Woche oder was. Mittlerweile dürfen sie ja wieder sprechen. Aber es ist halt die Frage, zahlen es die Spieler an der WM zurück mit Superleistungen? Also quasi alles, was nebensächlich ist, bleibt nebensächlich. Oder wird es eine WM zum Vergessen, sage ich mal? Also das ist dann noch so die Frage.
Wir können das Thema ja gleich anhängen. Macht vielleicht gerade Sinn. Ich glaube, wenn ich so sehe, wie die WM-Vorbereitung der Schweizer jetzt abgelaufen ist, kann man, glaube ich, konstatieren, die Geschichte hat sich beruhigt. Also die Causa Fischer ist irgendwie abgeschlossen. Die Medien berichten eigentlich quasi gar nicht mehr darüber. Die Medien berichten jetzt über die Vorbereitung zur Weltmeisterschaft wie immer. Also man begleitet die Mannschaft, die Nationalmannschaft bei den Vorbereitungsspielen. Und auch diese Spiele laufen eigentlich, und das ist für uns eigentlich oder für mich die positive Erkenntnis, diese Spiele laufen ab wie immer. Die ersten Spiele, die ersten Zusammenzüge der Nationalmannschaft in einer Phase, wo einerseits alle Leute aus der NHL fehlen und andererseits auch die Leute fehlen, die im Playoff-Final noch engagiert sind, da spielt die Nationalmannschaft immer recht schlecht, verliert auch die Spiele zum Teil sehr hoch. Man hat dieses Mal zum Beispiel 8-1 gegen Schweden verloren und da denkt man sich dann jeweils, oh je, das kommt aber gar nicht gut. Dann kommt so Phase 2, wo Spieler aus der Nationalmeisterschaft langsam hinzurücken. Da wird es langsam ein bisschen besser. Man verliert zwar immer noch die Spiele, aber nicht mehr so hoch. Und jetzt, und da sind wir jetzt angelangt im Moment, jetzt sind mit Josi und Niederreiter und wie sie alle heißen aus der NHL unsere Cracks in der Schweiz im Team angekommen und jetzt spielt man eigentlich gut und gewinnt auch Spiele. Also von dem her, es ist im Moment aus meinem Gefühl heraus alles auf Kurs und die Operation Weltmeistertitel kann gestartet werden, oder?
Das würde ich auch ähnlich sehen. Klar, das Spiel gegen Schweden, das habe ich mir angeschaut und da musste ich mich schon fragen, also wenn du gegen, was waren da im Team, etwa 5 U20 Spieler von Schweden und die haben einfach die Schweiz abgeschossen. Also da musste man sich schon etwas fragen, hey, was ist da überhaupt im Team los? Aber wie du schon gesagt hast, eben es kommen mit den Wochen dann auch oder Tagen auch immer wieder neue Spieler dazu. Einige mussten natürlich schon die Vorbereitung verlassen, weil ja, es hat nur gewisse verfügbare Plätze natürlich. Man hat jetzt einige NHL-Spieler dabei, Nico Hischier ist dabei, Timo Meier, Nino Niederreiter, hast du gesagt, Roman Josi als Captain wieder mit dabei. Und jetzt kommt nächsten Mittwoch noch JJ Moser dazu, der ausgeschieden ist in der NHL. Also ja, ich würde sagen, es baut sich jetzt endlich mal noch zusammen, was dann schlussendlich in einer Woche zusammengehört. Und ja, wie du sagst, das kann jetzt starten, das WM-Abenteuer.
Und ich glaube, man kann zuversichtlich sein. Die Zuversicht gründet einerseits auf den Leistungen der letzten Jahre. Man ist zweimal Vize-Weltmeister geworden gegen Tschechien, hat den Final zweimal, wenn ich mich richtig erinnere, mit einem Tor Unterschied verloren. Also man war wahnsinnig nahe dran mit einem Team, das mit dem diesjährigen Team durchaus zu vergleichen ist. Es gibt übrigens auch die Buchmacher, die selbstverständlich ihre Prognosen machen. Ich habe da eine interessante Tabelle gesehen. Als absoluter Favorit, Siegfavorit wird Kanada gehandelt. Und dann kommen drei Teams mit dem gleichen Quotienten, nämlich USA als Zweiter, Schweiz als Dritter und Finnland als Vierter. Und hinterher als Fünfter mit einem etwas geringeren Wert dann noch Schweden. Also von dem her kann man effektiv zuversichtlich sein. Wie ich es vorhin gesagt habe, die Schweiz spielt mit einem sehr vergleichbaren Team im Vergleich zu den bisherigen sehr, sehr guten Leistungen in den letzten zwei Jahren. Ich würde auch meinen, dass sich die Euphorie jetzt langsam aufbauen wird. Immerhin spielt man in der Schweiz, in Zürich, dort spielt die Schweiz mit ihrer Gruppe und in Freiburg. Also ich denke, in der Schweiz wird ein großes WM-Fieber jetzt langsam aufpoppen und das dürfte sicherlich auch gut sein für die Mannschaft.
Ja, und ich würde sagen, wenn schon das Hockey-Fieber jetzt in die Schweiz zusammenkommt, aber jetzt nicht nur national, sondern eben auch international nächste Woche, wenn das 16 verschiedene Nationen aufeinandertreffen, wir sind sehr gespannt, wie das ausgehen wird. Wir werden sicherlich nochmals eine Ausgabe nach der WM veröffentlichen. Und jetzt kommen wir wieder zum nationalen Hockey-Interesse, weil wir hatten da ein Playoff-Final, der eigentlich ein richtiger Final war, weil der erste HC Davos hat gegen den zweiten der Regular Season Fribourg-Gottero gespielt. Und es waren irgendwie die Serie der Gegensätze. Also von Anfang an gab es nur Auswärtssiege. Ich glaube, vier Stück aneinander, was es noch nie gab in einem Playoff-Final. Um dann Davos im Spiel 5 zu Hause das dann in der Overtime gewann durch Adam Tambellini und eigentlich somit schon den Meisterpuck in Spiel 6 hatte. Und ja, es dann doch noch eine andere Wende gab. Vielleicht willst du da etwas noch ausführen, Valentin.
Ja, in der Tat. Es waren eben die ersten vier Spiele waren Breaks. Und Davos hat dann zu Hause gewonnen und viele dachten wahrscheinlich so, ja, jetzt fahren sie in Freiburg auswärts das vierte Break oder das dritte Break und gewinnen die Serie dann mit 4-2. Und dann kam es in Freiburg zu einem ja schon fast legendären Spiel, wo auch Julien Sprunger eine wichtige Rolle eingenommen hat. Freiburg gewann, glaube ich, in der Verlängerung ganz knapp mit einem Tor Unterschied, wie das so üblich ist bei Verlängerungen. Und dann kam es zum alles entscheidenden Spiel 7 in Davos, letzten Donnerstag, also vor einer Woche, am 30. April war das. Und auch dieses Spiel war an Spannung nicht zu überbieten. Übrigens von den 7 Spielen dieser Serie sind 6 mit einem Torunterschied ausgegangen und eines mit 2 Toren Unterschied. Also auch das zeigt, wie eng diese Serie ist. In diesem letzten Spiel in Davos ist Cotteron relativ schnell mit 2-0 in Führung gegangen. Dann hat Davos die Partie im letzten Drittel noch ausgleichen können. Davos, das im letzten Drittel wirklich mächtig Druck machte auf das Freiburger Tor, die Freiburger wirklich hinten einschnürten. Die Fans von Fribourg-Oteron mussten durchaus fürchten, dass es jetzt doch nicht zum erträumten Ergebnis führen könnte. Und dann kam es zur Verlängerung und diese Verlängerung endete so, wie die ganze Serie war. Es konnte nicht anders sein und wahrscheinlich hätte auch Hollywood das nicht besser zumindest für die Freiburger schreiben können. Kalle Anderson, der Verteidiger vom HC Davos, hat die Scheibe einige wenige Zentimeter über die Plexiglasscheibe rausgeschossen. Ob einige Zentimeter oder 5 Meter spielt keine Rolle. Strafe ist Strafe. Die Strafe wurde ausgesprochen und Freiburg konnte diese Strafe nutzen und den alles entscheidenden Siegtreffer schießen. Ja, und was dann war, da sind sämtliche Dämme gebrochen, zumindest im Kanton Freiburg.
Ja, das war schon Wahnsinn. Und Fribourg-Gottero hat jetzt auch die Dämonen besiegt, wie man so schön sagt. Seit, was ist das, 1980, glaube ich, sind sie ununterbrochen in der National League und haben, was, 4 oder 5 Finale verloren jeweils.
Ja, 4, glaube ich.
4 ja. Sogar, okay. Und jetzt einfach gewonnen, obwohl ja eigentlich sie schon praktisch vor dem Ausstanden nach Spiel 5, oder? Also das ist, denkst du, dass dort nach Spiel 5, respektive in Spiel 6, dass das in Fribourg der Wendepunkt war?
Ja, ich glaube schon. Das war für den Final, war das der Wendepunkt. Aber ich würde jetzt im Fall von Fribourg-Gottéron noch einen anderen Wendepunkt ausmachen. Und der war im Viertelfinal gegen Rapperswil-Jona. Ich meine, dieses Viertelfinal zwischen Freiburg und Rapperswil-Jona, der zweite gegen den 7. oder 8., glaube ich, also die Favoritenrolle war da sehr klar verteilt und Freiburg hat sich unfassbar schwer getan und hat diese Serie am Schluss im 7. Spiel zu Hause in der Verlängerung gewonnen. Und ich würde auch da sagen, der Wendepunkt war sicher auch da. Und dann, ja, ab dann konnte man nichts mehr verlieren oder hatte man irgendwie nichts mehr zu verlieren und konnte kämpfen bis zum Umfallen. Aber ja, in der Finalserie, der Wendepunkt war sicher dieses Spiel 6. Obwohl, wie es immer so schön ist im Sport, wäre jetzt Davos Meister geworden, hätten wir auch einen Wendepunkt gefunden.
Da hast du natürlich recht, ja. Also ich gehe auch mit dir einig, dass auf jeden Fall über die ganzen Playoffs klar das 7. Spiel gegen Rapperswil der entscheidende Wendepunkt war. Also definitiv. Weil da, ja, wussten die Fans auch nicht, geht es überhaupt noch weiter oder ist jetzt schon Saisonende. Das wurde ja auch in der Overtime entschieden, jetzt in Finalspiel auch einige Verlängerungen gesehen. Ist Fribourg-Gottero das Overtime-Monster der Playoffs?
Ja, das kann man durchaus so sehen. Absolut. Also in der Overtime haben sie, wenn ich mich richtig erinnere, auch gegen Davos mehr Overtimes letztendlich gewonnen als Davos. Das ist, das mag bestimmt auch mit dem Trainer Roger Rönnberg zusammenhängen, dem attestiert wird, dass er ein absoluter Taktikfuchs ist. Er weiß offensichtlich seine Spieler auch richtig einzustellen und er weiß, was er tun muss in Momenten, wo es wirklich eng wird, damit das Team performt. Es gab übrigens im zweitletzten Spiel, also in der Partie Nummer 6, ein Timeout von Seiten von Fribourg-Gottéron, also Roger Rönnberg hat das genommen. Und dieses Timeout ist wirklich für mich sinnbildlich für dieses Team und für die Taktik, die schlaue Taktik von Roger Rönnberg. Er nimmt dieses Timeout und hat wahrscheinlich vorher schon Julien Sprunger, dem Captain, gesagt, das ist dein Timeout, du musst da reden. Und während dem Timeout hat ausschließlich Julien Sprunger geredet und Roger Rönnberg war irgendwie fast nicht da. Und
der ging Kaffee trinken.
Ja, genau. Genau. Und ja, der Erfolg gibt ihm recht. Ich finde Roger Rönnberg schon sowieso eine sehr spannende Persönlichkeit. Er arbeitet jetzt ein Jahr bei Fribourg Gottéron und er ist, als er angestellt worden ist, eigentlich relativ großspurig aufgetreten und hat gesagt, er komme, um Meister zu werden. Und sehr viele haben ihn besehen, die Realität, die bei Fribourg Gottéron herrscht, dann auch extrem belächelt. Er ist da ein Jahr und sie sind Meister. Keine Fragen mehr.
Die Frage, die sich natürlich jetzt stellt, reicht es für Fribourg auch in den nächsten Jahren für den Titel? Ich meine, Julien Sprunger beendet seine Karriere als Meister, als erster Meister von Fribourg Gottéron, als erster Spieler, der zurücktritt und gleichzeitig Meister wird mit Fribourg. Das gab es so natürlich noch nie. Und Reto Berra wechselt nach Kloten, also eigentlich der sichere Rückhalt, den es während der Saison gab und auch in den Playoffs, war Berra einfach immer auf Position, immer. Also kann ein Ludovic Weber, der den umgekehrten Weg macht, von Kloten nach Fribourg wechselt, kann er in seine Fußstapfen treten? Was denkst du?
Das ist die spannende Frage. Und diese wird ja auch medial diskutiert und ich empfinde oder ich nehme eine sehr einheitliche Meinung wahr. Nein, Fribourg wird kein Serienmeister werden. Dazu fehlt die Breite, dazu fehlen wahrscheinlich auch die Finanzen, um auf lange Frist immer mal wieder vorne mitspielen zu können. Aber ich glaube, mit Roger Rönnberg haben sie einen derart guten Trainer, dass sie auch in der nächsten Saison weit vorne mitspielen können. Vielleicht wird es in den nächsten paar Jahren auch immer mal wieder zu einem Meistertitel reichen, vielleicht aber eben auch nicht. Aber ich denke, Fribourg-Gottéron hat ein Team zusammen und hat vor allem einen Trainerstaff zusammen, der funktioniert. Und das wird sie weiterhin auf einem recht hohen Niveau Eishockey spielen lassen. Man muss auch sagen, der Trainerstaff scheint, zumindest was Roger Rönnberg und Lars Leuenberger betrifft, zusammen zu bleiben. Bei Lars Leuenberger dachte man ja häufig noch, dass er vielleicht zu Bern wechseln könnte. Das hat sich jetzt auch als nicht wahr herausgestellt. Und von dem her, ja, ich gebe Fribourg Gottéron eine gute Zukunft, aber Serienmeister werden sie auch aus meiner Sicht nicht werden. Spielt aber irgendwie für den ganzen Kanton auch keine Rolle. Wichtig war jetzt. Sie haben den Fluch besiegt. Wie alt sind sie? 89 Jahre sind sie alt und sie sind zum allerersten Mal Schweizer Meister geworden. Und es hat sich ja dann auch in den Feierlichkeiten gezeigt. Feierlichkeiten, die offenbar über 80.000 Menschen auf den Plan gerufen hat. Und einfach nur zum kleinen Vergleich. Der Kanton Freiburg hat 350.000 Einwohner und 80.000 davon waren an der Meisterfeier in Freiburg. Ich meine, das sind Zahlen, die man sonst nirgendwo sieht. Und das zeigt, wie wichtig dieser Meistertitel für den Club, aber auch für den ganzen Kanton und alle Menschen war, die da spielen oder Fan sind. Das ist das Ding. Und ob jetzt das noch 3-4 Mal ist, das spielt, glaube ich, keine Rolle.
Ergänzend kann ich auch noch sagen, eben, du hast die Fans im Kanton Freiburg angesprochen, bei denen gab es ja nichts anderes in den letzten Tagen als Gottéron. Gar nichts anderes. Also da hätte die Welt untergehen können, scheißegal, es wäre einfach Gottéron. Man kann aber auch noch erwähnen, Fribourg hat in den letzten Jahren eigentlich wirklich gute Arbeit geleistet. Auch was die Arbeit mit den Fans angeht, weil jedes Spiel, ich glaube in den letzten 101 oder 102 Heimspiele waren alle bis auf den letzten Platz ausverkauft in Fribourg. Auch wenn es schon die Jahre zuvor nicht geklappt hat, aber es war immer ausverkauft, die letzten 101 oder 102 Spiele. Das ist ja auch Wahnsinn, das gibt es ja eigentlich sonst auch nie, dass ein Stadion immer ausverkauft ist.
Ja, das ist der Wahnsinn an diesem Projekt Gotteron, oder? Die haben ja die Halle eben neu gemacht. Die wurde 2022, wenn ich mich richtig erinnere, wurde sie eröffnet. Also die neue Halle, die eigentlich am Standort der alten Halle einfach ausgebaut worden ist, sind knapp 10.000 Zuschauer, die sie fasst. Und wie du sagst eben, jedes Mal, jedes Spiel, ob Regular Season oder Playoff, ist ausverkauft. Und das ist auch eine Geschichte, die ja eigentlich unglaublich ist. Am Abend des 7. Finalspiels, das ja bekanntlich in Davos, also auswärts für Freiburg, stattgefunden hat, war die Halle proppenvoll auch. Und rund ums Stadion waren weitere 10.000 Leute, die Partie in Davos mit irgendeinem Public Viewing miterlebt haben. Und offensichtlich nach dem Meistertitel redet man davon, dass über 30.000 Menschen rund um das Stadion gewesen seien und auf die Ankunft ihrer Stars und ihrer Helden aus Davos gewartet haben, die offensichtlich so gegen 5 Uhr morgens dann eingetroffen sind. All diese Zahlen zeigen eigentlich einfach, was da in dieser Region los war. Und da, um eine kleine Parallele zu machen, die WM wird ja auch in Freiburg stattfinden. Die Gruppe B der WM, die in einer Woche beginnt, spielt in Freiburg. Und ich glaube, das wird ein kleiner Zusatzbooster sein für die schweizerische Nationalmannschaft. Der Funken sprüht nicht nur, der brennt lichterloh im Kanton Freiburg jetzt.
Ja, also eben, es gab sehr viel Emotionen in den letzten Tagen. Es werden noch weitere kommen mit der WM. Wollen wir mal noch einen Schritt weitergehen zum nächsten Thema?
Unbedingt.
Da haben wir ja eine Kommunikation gesehen diese Woche vom Schlittschuhclub Bern, respektive Klaus Zaug hat es ja schon am Tag nach dem Meistertitel von Berlin herausgeplaudert, dass gemäß seinen deutschen Gewährsleuten Serge Aubin nach Bern wechseln wird und diese sehr verlässlich sein. Das hat sich dann relativ schnell als wahr herausgestellt. Der erste Band verpflichtet also für die nächsten 3 Jahre Serge Aubin, der 5 Meistertitel, glaube ich, mit Berlin gemacht hat.
Jawohl.
Und seit 2019 dort die Konstante war. Wie beurteilst du diesen Transfer von Bern?
Also zuerst mal die Geschichte, die eben Klaus Zaug gebracht hat. Das muss man eigentlich auch positiv hervorheben. Ich meine, wenn Klaus Zaug am Sonntag schreibt, Gewährsleute betrachten das als sicher, dass Serge Aubin nach Bern wechselt. Das wusste er nicht erst seit Sonntagmittag. Das wusste er vorher schon. Und er hat sich offensichtlich an das gehalten, was er selber immer predigt, nämlich, dass es eben Off-Records-Geschichten gibt, die zumindest eine Zeit lang eben nicht publiziert werden dürfen. Also Klaus Zaug hat das bestimmt vorher schon gewusst. Gewisse Medien haben jetzt auch kolportiert, dass der Vertrag mit Serge Aubin bereits im Februar unterzeichnet worden sei. Und man hat eben bewusst abgewartet, dass die Saison in Deutschland vorbei ist und dass eben die Saison der Eisbären Berlin vorbei ist, um diese Geschichte dann zu bringen. Und ja, Serge Aubin kommt nach Bern. Er ist 51 Jahre alt. Er ist seit gut 13, 14 Jahren ist er im Trainergeschäft aktiv. Er gilt als taktischer Fuchs. Und wenn man sein Palmarès als Trainer anschaut, ist das eigentlich unfassbar. Also eben in 7 Jahren Berlin ist er 5-mal Meister geworden. Auch mit Wien hat er, wenn ich mich nicht irre, auch Erfolge feiern können. Also er scheint für Bern in dieser Konstellation, in der Bern im Moment ist, der richtige Trainer zu sein. Ob es dann klappt, das ist eine andere Frage.
Und ich glaube, wir beide hatten ja Serge Aubin gar nicht auf dem Schirm. Ich glaube auch sonst die Medien natürlich nicht, weil eben noch Stillschweigen war, oder? Und zumal auch Serge Aubin ja noch einen Vertrag hatte. Der hätte ja noch 2 Jahre Vertrag gehabt bei Berlin. Und ja, schlussendlich hat er sich jetzt neu orientieren wollen. Und ich glaube, Berlin hat ihm auch keine Steine in den Weg gelegt. Also ich glaube nicht mal, dass Bern eine Abfindung zahlen musste. Ich glaube, das habe ich auch schon gelesen, dass das eben nicht passiert ist, aufgrund der Erfolge, die Ober den Eisbären gebracht hat.
Ja, absolut. Also offensichtlich haben die Eisbären von Berlin ihrem bisherigen Erfolgstrainer wirklich die Straße aufgetan. Und das ist auch positiv gegenüber den Eisbären Berlin zu erwähnen. Und wenn man es jetzt aus Sicht des SC Bern anschaut, dann denke ich schon, das ist der richtige Trainer. Ich meine, er hat gezeigt, dass er sehr, sehr erfolgreich sein kann. Man weiß von ihm, dass er eben ein Taktikfuchs ist. Und er wird in Bern sicherlich die Erfolge feiern können. Die Frage ist einfach, wann kommt das? Und damit zusammenhängend auch die Frage, wie viel Geduld hat man in Bern? Der erste Schritt, den ich selber positiv finde, ist, Serge Aubin ist ein kanadischer Trainer. Bern ist eine kanadische Mannschaft. Ich meine, das ist seit 50 oder 60 Jahren so. Und man hat in Bern jetzt in den letzten 5, 6, 7 Jahren oder eigentlich schon fast 10 Jahre immer wieder versucht, mit finnischen Systemen, mit schwedischen Systemen zu agieren. Und es hat irgendwie nie geklappt. Interessanterweise waren ja auch die Ausländer immer mal wieder aus Finnland und Schweden. Und trotzdem irgendwie hat es nie geklappt. Und ich glaube, man hat sich jetzt zu den initialen DNA-Werten des SC Bern zurückbesonnen und spielt ein kanadisches Hockey. Mit der Verpflichtung von Serge Aubin hat man das gezeigt. Auch die weiteren Ausländer, die bisher verpflichtet worden sind, kommen aus dem nordamerikanischen Bereich. Ich glaube, ja, der SC Bern hat sich entschieden, wir gehen zurück zu unserer Ur-DNA und das halte ich persönlich für richtig.
Das sehe ich auch so. Wobei man auch sagen muss, wir hatten auch Erfolg mit einem Finn, das war mit Kari Jalonen. Haben wir auch zweimal den Titel geholt in 3 Jahren, aber dann hat es auf einmal nicht mehr funktioniert. Ich glaube, es war auch ein Fehler, mit Jalonen nach dem Meistertitel von 2019 zu verlängern. Ich glaube, das sagt auch Marc Lütti die ganze Zeit, respektive hat er gesagt, weil er ist jetzt als CEO zurückgetreten. Jalonen hat damals beim Eintrittsgespräch offenbar gesagt, er ist ein Trainer für 3 Jahre. Und so war es dann auch. Man hat eigentlich die Zitrone ausgepresst in den 3 Jahren, alles auf Erfolg getrimmt und es hat zweimal geklappt mit dem Titel und einmal war im Halbfinale Schluss. Man hatte natürlich auch noch einen starken Torhüter mit Leonardo Cenoni, muss man auch sagen. Man hatte da auch andere Spieler im Kader als jetzt. Man hatte auch Schweizer Nationalspieler drin, mehrheitlich auch, was jetzt nicht mehr viele sind. Wo sich jetzt der SC Bern aufgrund der Fehlentscheidung der letzten Jahre zuerst wieder aufbauen muss. Es muss erst wieder etwas aufgebaut werden, nicht nur jetzt mit den Spielen, sondern auch jetzt mit einem Trainer, wie eben Serge Aubin, dass man die Entwicklung nach vorne sieht, dass man jetzt kontinuierlich sich immer wieder weiter steigern kann. Es erwartet niemand in Bern, dass wir nächstes Jahr den Titel holen oder um den Titel spielen. Aber zumindest mal eine Playoff-Serie gewinnen wäre mal schön. Oder jetzt zumindest mal wieder in die Playoffs kommen, das hat man ja jetzt verpasst. Ich glaube, das sind so die Schritte, man muss jetzt sicher noch etwas zurückstecken, aber ich denke, wenn man das jetzt langfristig oder zumindest mittelfristig mal so aufbaut, kann auf jeden Fall etwas Gutes dabei entstehen. Und ich sehe es ähnlich mit der DNA wie du. Die meisten Erfolge hatte Bern immer mit kanadisch geprägtem Eishockey. Es war einfach immer so. Es ist wie eigentlich der Fluch in Fribourg, dass man nie einen Titel gewinnt. Es sind ungeschriebene Gesetze. Und eben, man hat immer wieder mit Skandinavien probiert in den letzten Jahren, aber klar, es hat viele skandinavische Trainer in der Schweiz, aber es passte halt nie. Außer eben das Beispiel mit Jalonen. Und trotzdem, ich finde es jetzt gut, hat man auch mit Oba für 3 Jahre unterschrieben und nicht nur für 2. Weil ich glaube, das ist jetzt auch schon ein Zeichen nach außen. Hey, wir wollen ihn nicht nur für die nächsten 2 Jahre und wenn es jetzt nicht läuft, dann sägen wir ihn gleich wieder ab, sondern wir haben jetzt für 3 Jahre unterschrieben. Also das heißt, nächste Saison wird er, und auch wenn es noch so schlecht läuft, wird er Trainer bleiben. Da lege ich meine Hand ins Feuer. 100%ig.
Ja, das glaube ich auch. Und Oba hat aus meiner Sicht gegenüber einem Jalon noch einen entscheidenden Vorteil. Oba wird nachgesagt, dass er eben auch die Jungen motivieren kann und die Jungen auch ins Team integrieren kann. Das konnte man ja von Kari Jalon jetzt nicht wirklich sagen, dass er in diesem Bereich stark gewesen wäre. Bei ihm haben die Jungen eher seltener gespielt oder manchmal auch überhaupt gar nicht. Und drum, das passt auch in eine eher langfristig angelegte Strategie, dass man die Jungen aufbaut, dass man ihnen auch Zeit gibt, diesen Aufbau mitzumachen, damit sie dann erfolgreich mitspielen können. Und ich meine, der SCB hat jetzt Serge Aubin als Trainer präsentiert. Das ist ein guter Schritt in die richtige Richtung. Aber das Kader für das nächste Jahr steht aus meiner Sicht noch nicht. Man muss noch Ausländer verpflichten. Die Goalie-Frage ist nach wie vor ungelöst. Für mich übrigens ein bisschen überraschend. Also ich meine, diese Frage hätte man vor 6 Monaten bereits hinreichend lösen können. Man will das nicht. Und bisher hatte man vom SCB auch nur Abgänge gehört. Man hat mit Hermann Aktel nicht verlängert oder beziehungsweise den Vertrag aufgelöst. Man hat mit Joel Vermin den Vertrag aufgelöst. Man hat mit Ramon Untersander den Vertrag aufgelöst. Bei ihm konnte man übrigens gestern lesen, dass man ihn jetzt zu Genf Servette ziehen lassen kann. Genf Servette hat Ramon Untersander verpflichtet. Aber all das zeigt, also wenn Bern nächstes Jahr eine gewisse Rolle spielen will, und ich gehe mit dir einig, es wird eine gewisse Rolle sein und sicher nicht um den Meistertitel mitspielen können, wenn Bern diese Rolle spielen will, dann müssen noch Spieler her. Weil ohne Spieler kann auch ein Serge Aubin nicht gewinnen.
Die Frage ist, was für Spieler? Also du redest ja von Imports. Wir haben ja jetzt schon 6, glaube ich, oder? Hinten 2,
ja.
Vorne 4. Ja. Mit Sonny Milano, Valtteri Merella, Miro Altonen und Emil Bemström und hinten Ian Mitchell und Anton Lindholm. Klar, vielleicht sicher noch einer als Verstärkung, aber ich würde so, also es kommt jetzt natürlich darauf an, wie es mit der Goalie-Frage weitergeht. Man ist ja immer noch daran interessiert, Connor Hughes zu holen, dafür aber Romain Löffel nach Lausanne abzugeben. Das ist auch so eine Diskussion, die sich ja schon seit der letzten Saison etwas hingezogen hat. Also man hat schon damals das Gerücht gehört. Auf der einen Seite wäre ein Transfer von Connor Hughes zu Bern insofern interessant. Er ist 31, belastet das Ausländerkontingent nicht, also hat auch den Schweizer Pass. Und wenn man einen solchen Torhüter verpflichtet, klar, muss man ihn sicher für 4 oder 5 Jahre verpflichten. Weil dann hätte man sicher 4 oder 5 Jahre Ruhe auf der Torhüterposition. Auf der anderen Seite haben wir aktuell unter Vertrag Sandro Zurkirchen und den jungen Christoph von Burg. Und von Burg hat letzte Saison hauptsächlich in der Swiss League gespielt für Thurgau, wurde dann für die Play-ins aber nach Bern zurückgeholt, hat aber keinen Einsatz bestritten. Also er hat generell noch keinen National League-Einsatz bestritten. Das heißt, die Beurteilung können wir so an sich nicht machen. Es ist generell schwierig, ihn beurteilen zu können, wie er in der National League performt. In der Swiss League war er statistisch bester Torhüter der Liga. Das muss man auf jeden Fall erwähnen. Also er hat auf jeden Fall gute Statistiken gehabt, sogar sehr gute. Die Frage ist dann halt immer schnell, wie baut man einen solchen jungen Torhüter auf? Hat jetzt Bern noch die Zeit, Christoph von Burg einzubauen? Wenn ja, dann müsste eigentlich, klar, man will ihn vielleicht jetzt nicht gerade als Nummer 1 setzen, irgendwo durch verstehe ich es, weil er hat noch keinen einzigen National League-Einsatz gemacht. Auf der anderen Seite könnte man etwas probieren, aber dafür müsste unsere Defensive besser sein, unsere Verteidigung. Weil da müssten sicher noch ein oder zwei Defensivverteidiger dazukommen. Wenn man aber jetzt sagt, wir gehen mit Hughes und von Burg, wäre es ein Vorteil, dass es zumindest keine Importplatz wegnimmt. Und auf der anderen Seite könnte man so Christoph von Burg auch nachziehen. Also mit aufbauen und quasi Sandro Zurkirchen, der wahrscheinlich noch ein Jahr vielleicht noch macht, der ist ja bald 40, glaube ich, so um den Dreh, den könnte man als Mentor im Hintergrund behalten. Auch natürlich, wenn jetzt einer der beiden Goalies ausfallen würde, verletzt, hätte man auf jeden Fall noch einen dritten. Oder wie siehst du das? Wie siehst du diese Idee vom Aufbau von Burg mit Jus zusammen? Oder halt, wenn wir jetzt Jus nicht verpflichten könnten, dann würde aber Romain Löffel noch ein Jahr bei uns bleiben, sicher. Und man müsste wieder einen ausländischen Torhüter wahrscheinlich holen.
Ja, genau. Ich bin fast deiner Meinung. Also ich würde Romain Löffel unter gar keinen Umständen ziehen lassen. Also wirklich gar keine Umstände. Insofern würde ich persönlich auf den Transfer von Connor Hughes verzichten wollen. Ich glaube, das bringt keinen Mehrwert. Ich meine, Connor Hughes ist ein guter Torhüter, aber einen großen Mehrwert bringt er aus meiner Sicht nicht. Ich bin auch einverstanden, dass man auf der Torhüterposition keinen Importspieler haben sollte, der eben eine Ausländerlizenz beansprucht. Das macht die ganze Geschichte für Bern wirklich, wirklich heikel. Und drum, und diese Meinung vertrete ich schon seit Januar, das hat mir nur keiner zugehört, offensichtlich beim SCB. Für mich ist klar, das Torhüter-Duo für die nächste Saison muss Sandro Zurkirchen, Christoph von Burg heißen. Aus meiner Sicht kann man das riskieren. Sandro Zurkirchen hat gute Leistungen gezeigt während den Playoffs. Und Christoph von Burg war, du hast es gesagt, der statistisch beste Torhüter der Swiss League. Also er ist ein guter Torhüter. Mit Serge Aubin hat man jetzt einen Trainer, der offensichtlich das kann, dass man die jungen Spieler mit einbezieht. Ich würde effektiv mit diesen beiden Torhütern, Zurkirchen, von Burg, in die nächste Saison gehen, Romain Löffel behalten, und das hat auch einen anderen wichtigen Grund. Ja, wir haben zwei Verteidiger mit Ausländerlizenzen, die haben wir, aber aus meiner Sicht reicht das für die Verteidigung noch nicht. Jetzt einen Romain Löffel noch abzugeben, wäre aus meiner Sicht die falscheste aller Überlegungen, die man sich machen kann. Drum, ich bleibe dabei. Von Burg, Zurkirchen, Storhüter-Duo für das nächste Jahr, Romain Löffel unbedingt halten, und dann braucht es noch den einen oder anderen Spieler in der Verteidigung, aber auch im Sturm, um das Team zu ergänzen.
Andere Frage, was ist denn, wenn jetzt der Deal doch zustande kommt, Jus kommt nach Bern, Romain Löffel geht nach Lausanne, müsste da nicht Martin Plus auch noch einen zusätzlichen Verteidiger wieder quasi vielleicht in den Tausch integrieren? Dass man quasi unbedingt sagt, ihr bekommt Löffel, wenn wir Jus bekommen, aber dafür auch noch Spieler X.
Unbedingt. Also das sehe ich eben genauso. Und das begründet eben meine Meinung, weshalb ich sage, diesen Deal müsste man fallen lassen. Weil schon der Deal, du gibst mir den und ich gebe dir den, ist ein komplizierter Deal als einfach einen Transfer tätigen. Und mit jedem Spieler, den man noch zusätzlich in diesen Deal integrieren will, wird schwieriger und damit unübersichtlicher, und am Schluss drohen überall Verlierer zu sein. Weil ich meine, es sind zwei Teams, zwei Clubs, die an diesem Deal beteiligt sind, und jeder Club will logischerweise seinen Vorteil aus dem Deal haben. Und ich kann mir echt schlicht nicht vorstellen, dass Lausanne sagt, okay, wir kriegen Löffel, lassen Connor Hughes ziehen, und nachher sollen wir noch einen weiteren Verteidiger ziehen lassen. Das kann ich mir eigentlich schlecht vorstellen. Drum, wir dürfen, glaube ich, gespannt sein, wie es beim SCB weitergeht. Was man immer noch anmerken kann, der SCB kommuniziert immer noch nur unter Druck. Also auch Aubin wurde kommuniziert, weil eben Klaus Zauk, wie du es gesagt hast, am Vortag die Geschichte gebracht hat. Die Hoffnung stirbt zuletzt, dass der SCB in der nächsten Zeit von ganz alleine gewisse Dinge kommuniziert. Torhüterfrage, einige Verteidiger noch dazu und auch einige Stürmer.
Gut, bei Aubin muss man natürlich auch sagen, dass wahrscheinlich da auch eben noch eine Kommunikationssperre wahrscheinlich drin war, wegen dem Ausgang im Finale in der DL. Aber klar, die letzten Saison hat ja der SCB ja wirklich nicht so kommuniziert, wie es sein sollte. Aber ja, jetzt haben sie es gemacht und sie haben ja auch gesagt, es gibt auch weitere Personalentscheidungen noch. Das stand in einer der Medienmitteilungen, als klar war, dass unter Sander, Wermin und Hermann Akte keine Zukunft mehr haben. Ja, ich denke eben, sobald es spruchreif ist, werden sie hoffentlich kommunizieren, wie es auch mit Wermin und Hermann Aktel weitergeht. Und ja, vielleicht eben noch die eine oder andere Ergänzung.
Ja, sehr gut. Dann würde ich vorschlagen, dass wir langsam zum Ende kommen.
Wir haben noch das mit der medialen Begleitung im Schweizer Eishockey drin.
Ja, da würde ich vorschlagen, machen wir doch einen Teaser auf nächstes Mal.
Gute Idee.
Die Frage der medialen Begleitung dreht sich vor allem um den Umstand, dass im Schweizer Eishockey mit MySports ein Sender ist, der die Rechte für die nächsten 10 Jahre gekauft hat. Und das führt dazu, dass sich der Staatssender, das SRF, sehr klar aus dem Eishockey zurückzieht. SRF zeigt eigentlich nur noch den Spengler Cup und die Nationalmannschaft und die schweizerische Meisterschaft wird eigentlich kaum mehr durch SRF abgedeckt. Die Frage ist es eine gute Entwicklung, wenn man diese Spiele live nur noch hinter einem Bezahlfenster sehen kann? Gibt es Pro und Kontras für diese Entwicklung? Und ich würde vorschlagen, diese spannende Frage gehen wir beim nächsten Podcast an.
Das ist doch eine gute Idee. Vielleicht machen wir noch kurz den Ausblick jetzt auf die nächsten Wochen. Die WM beginnt in der Schweiz. Die Schweiz hat als Gegner die USA, Finnland, Deutschland, Lettland, Österreich, Ungarn und Großbritannien. Heute wurde auch publik, wie die WM-Medaillen aussehen sollen. Es wird eine Alpentopografie auf den Medaillen zu sehen sein, also passend zur Schweiz. Und auch der WM-Song der Schweiz ist jetzt klar. Da gab es ja auch immer wieder Diskussionen. Einerseits wegen dem Richi im Text, dass der Vater von eben Richi es eigentlich nie erlaubt hat, dass dieser Text verwendet wird. Somit hat dann die Band Stubbete Gang einen neuen Song kreiert, mit Patrick Fischer damals noch. Und da hieß es dann nicht «Ja, Richi», sondern «Ja, Schweiz, ich habe gesagt, du sollst die haben». Und auch das musste man jetzt wieder ändern, weil Fischer, wie gesagt, ja auch nicht mehr Nationaltrainer ist. Also darf er auch nicht mehr im WM-Song vorkommen. Deshalb kommt jetzt einfach der WM-Song nur ohne den Inhalt Richi. Also einfach nur den Rest. Was sagst du dazu und wie schätzt du die Schweiz ein an der WM? Deine Platzierung für die Schweiz?
Also, ich mache es ganz kurz. Die ganzen Geschichten rund um die Songs finde ich immer sehr lustig, um sie zu hören, zu lesen. Haben eine unterhaltsame, eine sehr unterhaltsame Seite. Aber um es ganz kurz und knackig zu sagen, ich glaube dran, die Schweiz wird um den Weltmeistertitel mitspielen. Und ich sage es mal, ich glaube, die Schweiz kann Weltmeister werden.
Dann würde ich so sagen, beenden wir das Gespräch am besten hier an der schönsten Stelle. Und wir genau. hören uns dann im Juni wieder und schauen und analysieren, wie es daraus gegangen ist.
Genau, genau. Wir werden entweder himmelhoch jauchzend oder zu Tode betrübt sein.
Genau, so ist es.
Tschüss zusammen.
Dankeschön fürs Zuhören und abonniert uns. Tschüss.
Danke. Tschüss. Tschüss.